Wir sind trotzdem da. Margit und ich, wir sind trotzdem gekommen, trotz eures Neins. Liebe Hamburger, Kiel sagt Ja zu Olympia 2024. Und ich habe immer gedacht, in Hamburg sagt man Moin, aber nicht Nein. Wie gut, dass dieses euer Nein heute Morgen keine Rolle spielt. Eine Rolle spielt, wir haben es gesungen, wir haben gebetet, das wunderbare, große Ja unseres allmächtigen Gottes zu uns. Sein Ja zu uns, und dass wir das verstanden haben, dass wir das verstehen durften, das ist ein so großes Geschenk, ein so großer Segen und ja, mit ein Zeichen, dass wir heute Morgen auch hier sind. Lass uns noch ein bisschen in Norddeutschland bleiben. Gleichwohl, ihr wisst das ja, Schleswig-Holstein hat sich neu aufgestellt. Wenn ihr den echten Norden erleben wollt, müsst ihr nach Schleswig-Holstein. Den echten Norden gibt es nur in Schleswig-Holstein. Aber uns verbindet ja auch was. Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, der Norddeutsche Rundfunk. Und vielen von euch bekannt, drittes Programm, mit einmal ein bisschen geworben. Somit, der Slogan beginnt immer, das Beste bei uns am Norden ist... Oder kommt irgendwas Nettes. Also ich finde das immer prima und vor einigen Jahren fand ich das ganz besonders toll. Das Beste bei uns am Norden ist, und im Fokus der Kamera war, einige erinnern sich vielleicht von euch, ein älteres Ehepaar, ein bisschen ärmlich gekleidet, passte dann ja auch. Das Beste bei uns am Norden ist unsere Sparsamkeit. Und in dem Augenblick dreht die Kamera weg. Und hat im Fokus was? Die Elbphilharmonie. Das Beste bei uns am Norden ist unsere Sparsamkeit. Elbphilharmonie. Ich glaube, an den Start gegangen mit roundabout 80 Millionen Euro. Und der Faktor 10 ist dann wohl das, womit man jetzt rechnen muss. Ich selbst erinnere mich recht leidvoll an das Jahr 2008. Da kochte das so richtig hoch. Ich war in Kiel beschäftigt mit dem Projekt Maritimes Science Center Schleswig-Holstein, ganz nur mal kleiner, aber unsere Oberbürgermeisterin mit einem guten Kontakt zu Ulle von Beuys war höchst nervös und hätte am liebsten jeden Tag eine neue Kostenrechnung von mir vorgelegt bekommen, damit wir auch ja drin bleiben. Also Hamburg hat einiges drauflegen müssen, aber bekommt anscheinend was. Kiel hat 7 Millionen Euro versenkt, ohne was zu kriegen. Also es gibt Unterschiede. Lasst uns mal einen kleinen Augenblick noch bei diesem riesigen Projekt Elbphilharmonie bleiben. Ich gucke jetzt einfach mal Anja an. Wenn man die vor vielen Jahren angesprochen hätte, dann gesagt, wir möchten Ihnen dieses Projekt anvertrauen. Dieses riesige Projekt. Schlucken erlaubt. Aber dann gibt es doch, wir setzen uns mal in deine Lage, so zwei ganz grundsätzliche Blickwinkel, die man einschlagen kann. Der eine, du raufst dir die Haare, und siehst schon vor den geistigen Augen die ganzen Herausforderungen, die kommen werden. Du siehst bei diesem langen Zeitraum die ganzen Subunternehmer, die dir flöten gehen, Insolvenz gehen, wie du die Lücken schließt. Du siehst den riesigen Vertrag und du weißt, bei so einem Projekt, es wird Lücken geben. Und du siehst die Auseinandersetzung schon mit den Unternehmern, wie du das schließt, wie du die finanziellen Lücken schließt. Und dann die ganzen Politiker, siehst du auch schon, die dann kommen und sagen, ja, das war doch klar. Also das hätten wir noch gerne, könnten sie das noch irgendwie mit realisieren. Und bei jedem Überlegen sackst du zusammen und überlegst, ob du überhaupt an den Start gehst. Mal abgesehen von dem, was man dir da monetär zusagt für dieses Projekt. Du sackst zusammen. Ein grundsätzlich anderer Blickwinkel könnte allerdings der sein, dass du schon mal Richtung Baufeld gehst und hast vor dem geistigen Auge die Menschenmengen, die Touristen, die Hamburger, die hochgucken auf ein, vielleicht auf das neue Wahrzeichen Hamburgs. Und du hörst schon die ersten Klänge aus dem Konzertsaal. Du richtest dich auf, du guckst nach oben und sagst, es kann losgehen. Den Blick nach oben gerichtet. Liebe Geschwister, ich habe gedacht, dass wir vielleicht ein paar Gedanken teilen mit der Überschrift unten unterwegs oben zu Hause, ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Guter, wunderbarer Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Danke dir für dein Wort. Mögest du, Herr, heute Morgen an dein Wort, sowohl das Gesprochene wie auch das Gehörte segnen, dass dein Wort uns stets Quell der Erfrischung, Orientierung und Führung sein möge. Amen. Oben zu Hause, unten unterwegs, auf wen könnte diese Aussage passgenauer zutreffen als auf den Herrn aller Herren, dem König aller Könige zur Zeit der 33 Jahre, die er hier auf Erden verbracht hat, vor ungefähr 2000 Jahren. Und wir hören hinein in den Philipperbrief ab Kapitel 2, Vers 6. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am schändlichen Kreuz. Am schändlichen Tod am Kreuz. Gott in allem gleich, vollkommene Gemeinschaft. Und ich frage mich, was könnte mich, was könnte dich, was könnte uns bewegen, einen Ort, den wir vielleicht schon mit vollkommen umschreiben würden, zu verlassen? Ich denke da an eine Gemeinschaft mit Freunden. Ich denke an den Ort der absoluten Geborgenheit, der Wärme, der Sicherheit, mit unseren Freunden, mit unserer Familie. Und was könnte uns bewegen, uns aus der Geborgenheit hinaus zu bewegen? Und zwar einen Ort aufzusuchen, wo einem ganz genau das Gegenteil erwartet. Kälte, Verlassenheit, Feindschaft und all die anderen Dinge, die wir vorher gar nicht hatten. Margit und ich, Flughafen Fuhlsbüttel, nennt sich glaube ich jetzt noch Fuhlsbüttel, irgendwann dann Helmut Schmidt Flughafen oder Helmut Schmidt Airport. Weiß nicht, ob das da wieder zum Bürgerentscheid kommen wird, vielleicht steht das auch schon fest. Flugzeug Hamburg, New York, Margit sitzt schon, Economy Class, ich rüttel mich noch zurecht, versuche es mir auch bequem zu machen, Gepäck gerade verstaut. Kommt die freundliche Stewardess, spricht mich an. Entschuldigen Sie bitte, wir hätten da eine Familie mit einigen Kindern, die würden gerne zusammensitzen. Wären Sie vielleicht bereit, nochmal Ihren Platz? Also, mein Gesicht knittert. Die freundliche Stewardess fährt fort. Wir hätten dann vorne in der Business Class noch einen Platz. Meine Gesichtszüge entspannen sich. Bewegungsablauf wird schneller. Margit bekommt noch einen Kuss von mir. Wir sehen uns in New York. Naja, also, da tut man was Gutes, ja? Was gibt's da zu lachen? Fiktives anderes Beispiel, wieder Flug Hamburg-New York. Aber diesmal sitzen wir da, wo wir natürlich hingehören, First Class. Die ersten Getränke werden schon gereicht vor dem Start. Richtig mächtig bequem. Und wieder kommt die freundliche Stewardess. Diesmal in der ersten Klasse wird man sogar mit Namen angesprochen, Herr Hähnchen. Wir hätten da ein Problem folgendermaßen gelagert. Familie mit Kindern und wir bräuchten dringend also ihren Platz. Ich gucke sie an, sie fährt fort, die freundliche Stewardess und sagt, wir haben ein zusätzliches Problem. Wir sind überbucht und das, was wir ihnen anbieten könnten, wäre dann im Frachtraum. Ich muss ihnen allerdings sagen, also einen richtigen Sitzplatz hätten wir nicht. ein, zwei Decken könnten wir ihm mitgeben. Auch mit dem Catering wird es nicht ganz so. Also ich empfehle ihm noch einen halben Liter Wasser mitzunehmen für den Flug. Es ist ziemlich dunkel. Auch von der Klimaanlage haben wir nicht so den richtigen Einfluss. Und dass es im Übrigen lebensgefährlich ist, das müssen wir ihm wahrscheinlich nicht weiter erklären. Den Platz zu verlassen, was Gutes zu tun, wenn man selbst nicht viel aufgeben muss, vielleicht sogar in die Business Class aufsteigt, das ist keine Kunst. Aber die Motivation des Sohns Gottes, First Class, First Class, für Dunkelheit, Lebensgefahr und all die anderen Dinge aufzugeben, liebe Geschwister, besteht, kann nur in einem Wort bestehen, Liebe. Es ist die Rede von der göttlichen Liebe, von seiner Hingabe, von seiner Barmherzigkeit und Selbstaufopferung, um uns den Weg nach oben frei zu machen. Es gibt ja so ein Kinderlied, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar groß. Und ich finde das prima, das ist auch schön zum Anfang mit den Kindern vielleicht zu singen und wo man dann nach oben die Arme reißt, nach unten breite. Und es deutet ja so an, Gottes Liebe ist so groß, wir können sie eigentlich nicht packen. Und das ist es. Ich für mich räume ein, dass wahrscheinlich mein komplettes Leben, das Gott mir schenkt, wie lange es auch immer dauern wird, nicht dafür ausreichen wird, seine Liebe in der ganzen Breite, Höhe und Tiefe zu erfassen. Das werde ich nie schaffen. Aber das, was ich bisher erkannt habe, daran möchte ich festhalten und gerne noch mehr von ihm erfahren, von seiner Liebe. Aber es ist umgekehrt, und da weiß ich, dass ich für euch ja auch mitsprechen kann, umgekehrt. Gottes Liebe hat uns erfasst, und das ist ja, worauf es ankommt. Das ist doch so wichtig. Für Jesus Christus, denke ich, war völlig klar zur Zeit seines irdischen Wirkens. Er ist unten unterwegs, mit einem Auftrag, mit einer klaren Botschaft. Aber er wusste stets, wo sein Zuhause ist. Und wollen wir ihn auch in dem Punkt ganz klar als unser Vorbild nehmen. Und wir sagen, unten unterwegs, oben zu Hause. Nochmal kurz zur Elbphilharmonie. Wird die Elbphilharmonie wirklich einmal komplett fertiggestellt sein? Werden wir da tatsächlich einmal den wunderbaren Konzerten lauschen? Wird es ein weiteres Wahrzeichen Hamburgs? Kurzum, wird sich die ganze Mühe eines Tages tatsächlich lohnen? Oder wird das, was wir investiert haben, verpuffen in nichts, weil es eben doch nicht klappt? Wenn man sich der Elbphilharmonie nähert, würde man meinen, das sieht gut aus. Und ich denke in der Tat, von dem zumindest, was ich gehört habe, sieht es wirklich prima aus. Ich gucke in unsere Reihen, keine Berliner, keine Brandenburger da, mit dem Flughafen, da wäre ich noch viel unsicher. Noch so ein Mega-Projekt. Worauf es aber ankommt, diese Fragen, werde ich ankommen? Wird es alles einmal wunderbar sein? Diese Frage können und sollen wir ja auch auf unser Leben beziehen. Wird sich den Weg, den wir bewusst eingeschlagen haben, wird sich der Lohn, wobei ich nicht weiß, ob Lohn jetzt der so ganz richtige Begriff ist, auszahlen schon gar nicht, aber werden wir es schaffen? Werden wir oben ankommen? Wird das einmal alles so sein? Werden die Mühen, die Dinge, die wir investiert haben, wird das dann so richtig sein? Und kann ich in dieser Frage Gewissheit haben? Vorweggenommen, ich erinnere mich an so das ein oder andere Gespräch mit Geschwistern auf die Frage hin, wie sieht es denn aus, wie ist deine Erwartungshaltung im Blick auf das Oben? Wenn du deinen letzten Atemzug machst. Und da gibt es schon bei dem einen oder anderen, habe ich festgestellt, so eine, ich will das mal sagen, vornehme Zurückhaltung. Naja, also ich hoffe schon, da schwingt aber mit, so ganz sicher bin ich nicht. Und ich denke, Lasst uns reinhören gemeinsam in die Gedankenwelt des Apostel Paulus. Im 2. Korintherbrief ab Kapitel 4 beginnt ab Vers 15. Alle Entbehrungen aber ertragen wir für euch, denn je mehr Menschen für Christus gewonnen werden, umso mehr werden Gott danken und ihn über alles ehren. Darum geben wir auch nicht auf. Freilich gehen diese Strapazen nicht spurlos an mir vorüber. Wenn auch meine körperlichen Kräfte nachlassen, wird doch das Leben, das Gott mir schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt. Mit dem Thema des heutigen Morgens, wir richten den Blick nach oben, auf Gott, auf unsere Zukunft, auf Jesus Christus. Auch wenn sie noch unsichtbar ist, denn das Sichtbare vergeht, doch das Sichtbare, Unsichtbare bleibt ewig. Kapitel 5, Vers 1. Elbefelder, welche Übersetzung man auch immer aufschlägt. Das wissen wir. Das wissen wir. Wenn unser Leib einmal zerfallen wird wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten. Ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit. Ein Haus, das ewig bleibt. Das wissen wir. Das dürfen wir wissen, das sollen wir wissen. Lass einen kleinen Augenblick das einfach, das gehörte mal, auf uns wirken. Die Vorstellung, die Erwartung, die der Apostel Paulus über seine Zukunft hatte, erscheinen mir alles andere als nebulös, ungewiss, so nach dem Motto, naja, wollen mal sehen. Paulus war da ganz klar davor. Oben zu Hause, unten unterwegs. Und, um das klarzustellen, das ging nicht um einen verklärten Blick nach oben. Das könnte man jetzt ja vielleicht vorwerfen. Ah, der verklärte Blick nach oben. Wir wissen von Paulus, das war jemand, der im Sinne Gottes mit Vollgas dabei war, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft. Aber gestützt auch immer ganz klar durch seinen Blick, den er nach oben hatte. Ich glaube, wir könnten einen Schnitt machen und sagen, lass uns überlegen, dieser Blick, den wir nach oben gerichtet halten, den Blick auf Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, was hat das in unserem Leben schon ganz konkret bewirkt? Was haben wir vielleicht getan und gemacht mit seiner Kraft, mit Schwung, Freude und Liebe, eben bedingt, dass wir den Blick auf ihn gerichtet hatten. Vielleicht gab es auch Dinge, die wir haben sein lassen, eben auch, weil wir den Blick auf ihn gerichtet haben. Ich glaube, wenn ich in die Reihen gucke, jeder von euch könnte aus dem Stegreif das eine oder andere sofort berichten. Darauf möchte ich aber nicht eingehen. Ich möchte mit allen Ernst auf einen Punkt eingehen, wo Gott uns auch ganz klar hinspricht, wir müssen mit ins Kalkül ziehen, dass es den gibt, den Zerstörer, der zum Teil, je nachdem, wie es ihm beliebt, versucht mit einem Frontalangriff oder auch perfide hintenrum, wir kennen das mit so ganz gemeinen Gefragen oder Thesen, die in die Welt reingeschickt werden von ihm. Die Dinge, wo Gott uns ein ganz festes Fundament gibt, zu zerbröseln. Satan, spricht Gottes Wort auch ganz klar, Diabolos, der Zerstörer, der Zerwirbler, er möchte uns diese Gewissheit, die Gott zuspricht in aller Deutlichkeit, er möchte uns diese Gewissheit nehmen. Wie tut er das? Ich glaube, auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber es sind eben auch Thesen, die so klammheimlich sich einschleichen in unsere Gesellschaft und geschluckt werden, Und ihr kennt das, manchmal ausgesprochen, manchmal nur angedeutet, diese These beispielsweise, Glauben heißt ja nicht Wissen. Glauben heißt ja nicht Wissen, so dieses Spiel. Und nun hat bereits der gute Goethe konstatiert, getretener Quark wird vom Treten nicht stark, sondern Brei. Also wie oft so etwas wiederholt wird, er hat noch nichts mit einer Richtigkeit zu tun, geschweige denn durch alleiniges Wiederholen würde etwas richtig, das nicht. Aber diese Aussage ist euch ganz bestimmt auch schon mal begegnet und begegnet uns ja gerade dann, wenn wir über die Zukunft reden, wenn wir deutlich machen wollen, worauf unsere Hoffnung basiert. Naja, Glauben heißt doch nicht Wissen. Und das ist so dieser Abschwächer, dieser Impuls. Und wenn man das öfter hört, dieses und jenes, Satan freut sich, wenn dann eine Gewissheit, die wir haben sollen, naja, etwas anfängt zu bröseln. Lass uns einen kurzen Augenblick dafür verwenden, mit dieser Aussage, Glauben heißt nicht wissen, was das damit auf sich hat. Glauben heißt nicht wissen, und ich spreche jetzt nicht von dem rückwärtsgewandten Glauben, sondern von dem, was vor uns liegt. Alles, was vor uns liegt, Glauben, Vertrauen, hat ja mit einer Wahrscheinlichkeit zu tun des möglichen Eintritts. Völlig unabhängig davon, ob wir uns das komplette Jahr 2016 angucken. Wenn man euren Gemeindekalender aufschlägt, stehen da ja ganz viele tolle Termine schon drin. Nicht nur die Bibelstunde und die Sonntagsversammlung, da findet man bei Kirchentreffen schon eingetragen, Gemünden. Und wenn ich vielleicht nachher noch einige frage, wie sieht's aus? Sehen wir uns am 30. April in Berlin zum 1. Mai-Treffen. Hoffe ich, dass viele nicken. Und so sprechen wir. Wir sehen uns dann zum 1. Mai-Treffen in... einige gucken mich jetzt fragend an. Kennt ihr euren eigenen Kalender nicht? Ja, ich habe ihn durchgeguckt. Fand ich ganz toll. Das finde ich schon toll. Schöne, wichtige Termine einzutragen. Aber wie sieht denn das aus? So sprechen wir. Wo bist du heute Abend? Ich bin dort. Du glaubst das. Du vertraust darauf. Und das kannst du runterbrechen. Ob wir eine Frist haben von einem Jahr, Monaten, Wochen, Stunden, liebe Geschwister, streng genommen, weiß ich doch nicht, ob ich den nächsten Satz, den ich zu euch sprechen möchte, überhaupt werde aussprechen können. Vielleicht gibt es ein Gerinnsel in meinem Kopf, was bisher noch niemand erkannt hat. Und im nächsten Augenblick sage ich zusammen, ich weiß das nicht. Ich vertraue darauf. Ich glaube das. Was sind denn die vier Dinge, mindestens vier Dinge, die unser Leben, und zwar ich spreche jetzt von unserem Alltagsleben, genau diese These unterstützen, unser Alltagsleben. Und ich lade euch ein, lasst euch einfach auf dieses Beispiel, was ich mir ausgedacht habe, einfach mal drauf ein. Und mal gucken, ob wir da gemeinsam was draus machen können. Natürlich mit dem Gedanken Gottes. Uli, wenn du jetzt Horst Dieter fragen würdest, Horst Dieter, ich würde mich gerne heute Abend mit dir treffen, mal zusammensetzen, schnacken, dann würde Horst Dieter sagen, lieber Uli, würde ich gerne machen, tut mir leid, aber Günther hat mich heute Abend Eimsbüttel, Osterstraße 33, zu diesem super leckeren Griechen eingeladen. Also, ne, bin schon besetzt. Jetzt denkt Horst Dieter, habe ich was nicht mitbekommen? Ja, das kann passieren. Fiktiv. Horst Dieter, bist du sicher? Ich meine, wir haben eben gerade mitbekommen, wie du mit Uli gesprochen hast. Ich bin heute Abend 18 Uhr bei dem super leckeren Griechen. Auf Günthers Kosten. Bist du dir sicher? Ja? Also, vielleicht war das nur ein, ich sag das mal, vielleicht war das ein Scherz von mir und vielleicht habe ich das überhaupt nicht ernst gemeint. Ich nenne die Sache mal beim Namen. Vielleicht habe ich dich angelogen, lieber Horst Dieter. Ja, ich habe dich angelogen. Du stehst da heute alleine. Nix mit Günther auf Günthers Kosten essen. Spätestens jetzt hätte ich natürlich erwartet, dass interveniert und sagt, Günther, ein bisschen kennen wir dich, so übel schätzen wir dich nicht ein. Wir denken schon, dass du das ernst meinst, was du sagst. Okay? Daran soll es sich scheitern. Heute Abend, 18.15 Uhr, ich gucke auf die Uhr, ich fasse mir an den Kopf und sage, so ein. Ich wollte doch. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, Horst-Dieter. Ich habe es ernst gemacht. Also ganz klar, war nicht gelogen, ich wollte, aber ich habe es vergessen. Menschliche Schwäche. Habe ich euch da am Boot? Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat in seinem Leben noch nie etwas vergessen? Wenn jetzt ein Finger hochgeht, mit dem würde ich gerne nachher ein Vier-Augen-Gespräch haben. Meine Frau, nachher anderthalb Stunden Rückfahrt nach Kiel. Wir werden das besprechen. Okay. Gut, wir wollen vorangehen. Erstens, ich meine es ernst. Zweitens, ich vergesse es doch natürlich nicht. Mein Freund und Bruder Horst Sieder, lass ich doch nicht da alleine stehen. Osterstraße 33, bin pünktlich da, 18 Uhr. Wir gucken uns an, begrüßen uns und vorsichtshalber gebe meine Hand noch an mein Portemonnaie. Ich drehe mich einmal kurz weg, mach auf. Ihr ahnt es schon. Es wird nichts mit auf Günthers Kosten lecker essen gehen. Apple in der Kasse. Liebe Geschwister, ich sage es euch, ich habe es gewollt, von ganzem Herzen und ehrlich gemeint. Ich habe es auch nicht vergessen. Aber ich habe nicht Mittel nicht dazu. Ich habe nicht das Geld in diesem Fall. Ich konnte es nicht. Wollte es so gerne. Horst Dieter, es tut mir leid. Dritte Mal, dass du intervenierst und sagst, also bist du in regelmäßiger Anstellung. Also die 13,50 Euro für normales Giro dürftest du ja auch noch übrig haben. Und Horst Dieter hat recht. Ich habe es ehrlich gemeint, ich habe es nicht vergessen. Uns Portemonnaie reicht auch für ein Uso hinterher noch. Wir gucken uns an, begrüßen und wollen reingehen in das Restaurant. Wir bedanken uns bei all unseren Gästen für die Treue in den vergangenen Jahren. Wir müssen leider den kleinen Grexit verkünden. Das Restaurant hat leider dicht gemacht. Ich wusste es nicht. Mir fehlte der Überblick. Es existierte nicht. Also, ernst gemeint, nicht vergessen, die Mittel dabei. Aber ich hatte nicht den Überblick. Ich wusste nicht, dass dieses wunderbare griechische Restaurant nicht mehr existiert quasi. Nicht mehr da ist. Mir fehlte der Überblick. Glauben heißt eben nicht wissen. Glauben heißt eben nicht wissen. Und diese These, und wenn wir wieder ins Gespräch mit Menschen kommen, lasst uns sie bald aufnehmen. Diese These ist völlig richtig für unser alltägliches Leben. Jede, das behaupte ich ganz klar, ohne Ausnahme, alles, was wir in unserem alltäglichen Leben tun und wie wir sprechen, hat alles letztendlich etwas mit Vertrauen zu tun, mit Glauben, mit einem gewissen Maß an Wahrscheinlichkeit. Denn diese vier Bereiche, mindestens, wenn ihr überlegt, kommt ihr vielleicht noch weitere Bereiche, aber diese vier doch mit Sicherheit machen uns das Leben schwer in Bezug auf die Zukunft. Umgekehrt, wenn wir es jetzt mit jemandem zu tun hätten, der, sagen wir mal, im besten Fall die Lüge gar nicht kennt, also der meint auch mal das, was er sagt, auch das Thema Vergesslichkeit kein Problem ist, immer mit einer gut gefüllten Börse rumläuft und der auch unabhängig von Zeit und Raum ganz genau weiß, ob der Grieche heute Abend auch auf hat oder nicht, dann, aber auch nur dann, könnten wir sagen, ja, das darf ich wissen. Das darf ich wissen, dass das eintritt. Die vier Problembereiche. Und mit Untreue und auch mit den Aussagen, wir schaffen das. Und diese Dinge, wo es oftmals darum geht, es geht ja nicht nur um Geld, es geht ja manchmal um Kraft, um Macht, um Einfluss. Da scheitern wir, da wollen wir etwas machen, aber es kommt eben nicht so. Und das ist unser Alltag, solange wir hier auf Erden leben. Aber diese vier Bereiche, und ihr habt alle mitgedacht, die können wir so wunderbar auf unseren Gott übertragen. Seine Eigenschaften, sind eben die, er kann alles, aber er kann nicht lügen. Er ist der Gott der Treue. Er kennt die Lüge gar nicht. Er vergisst auch nichts. Er vergisst auch definitiv nichts. Mit den Mitteln unendlich, unerschöpflich. Er wird nicht eines Tages vor einer Zusage stehen und sagen müssen, das war mir nicht in der Lage, ich hätte so gerne. Wir bekommen ganz klar den Gott in der Bibel beschrieben, der das kann. Und er hat auch den Überblick, weil der Gott der Bibel ist unabhängig von Raum und Zeit. Er sieht schon genau, wie die Dinge sind und kann entsprechend alles tun und machen. Und es war ja auch ein Gebet von einem Masterplan, den er hat und hält in seinen wunderbaren Händen. Gott ist der wunderbare Gott. Und deshalb, gestützt auch auf diese vier Dinge, so wie wir Gott in der Bibel erkennen, da dürfen wir wissen, seine Zusage kommt. Ich habe letzte Woche gerade einer Bekannten gesagt, im Januar unterhält man sich ja manchmal noch so, was das Jahr 2016 mit sich bringt. Ich sage, ich weiß vieles nicht, was kommen wird. Ich habe einiges geplant. Das Einzige, was ich in diesem Jahr weiß, und was ich auch im nächsten Jahr weiß, sofern das nächste Jahr eintritt, dass wenn ich meinen letzten Atemzug hier und jetzt, bis zu einem späteren Zeitpunkt, ausatme, dann bin ich in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was ich wissen darf. Dafür preise ich den Herrn und ich weiß, dass es euch auch so geht. Und darf euch das zusprechen, im Namen des Herrn. Ihr habt auch genau die Zusage. Und jeder, der sich für Jesus Christus entscheidet, er ist bei ihm, er rettet in dem, was wir auch in der Feier des Herrn mal nochmal hochgehalten haben. Das ist wunderbar. Das dürfen wir wissen. Das ist nicht ein, ja, könnte Bilanz ziehen. Nein, das ist alles gemacht. 100%, 110%. Das ist wunderbar. Und ich halte nochmal an. Weil Satan lässt nicht locker. Das ist so ein wichtiger Punkt. Da versucht er zu bohren. Und ihr kennt das, diese, ich finde, das ist den Namen nicht wert, historisch-kritische Methode mit dem Alleinvertretungsanspruch seit Jahrzehnten an den Universitäten, wo Theologie studiert wird. Da wird versucht, an den Stellen auch wieder ganz perfide die Bibel zu entkernen. Ich meine ganz konkret, dass die Wunder und Zeichen, und so wenige sind es ja nun gerade nicht, von denen in der Bibel die Rede ist, die werden dann umgedeutet, dass man versucht, das anders zu verstehen. Das ist eine Entkernung des Wortes Gottes. Denn natürlich haben sie ihren ganz klaren Sinn, dass auch von den Wundern die Rede ist und dass wir davon lesen und das ein Stück weit begreifen sollen. Es geht nicht darum, das alles zu verstehen. Das ist außerhalb unseres Bereiches. Aber ich denke, wir sollen verstehen, dass Gott uns klar machen möchte, ich, der Schöpfer allen Lebens, ich, derjenige, der die Naturgesetze eingesetzt hat, ich bin auch in der Lage, diese Dinge zu unterbrechen, zu ändern, wie auch immer. Ich bin dazu in der Lage. Das soll uns das zeigen, die Allmacht Gottes. Das soll unser Vertrauen auch stärken. Deswegen, und nicht nur deswegen, aber auch deswegen, haben die Wunder, genauso wie sie in der Bibel stehen, ihren ganz tiefen Sinn. Und hüten wir uns davon, mit menschlichen Verklausulierungen etwas angenehm zu machen. Vorsicht, auch, wie ich meine, eine Hintertür, eine Hinterlist Satans. Wenn wir eins wissen dürfen, dann ist es auch mit dem Heiligen Geist, den Gott uns zusagt. Wir sollen Heilsgewissheit haben. Gut, dieser Begriff Heilsgewissheit, so eins zu eins findet er sich in der Schrift wohl nicht. Aber von dem Wissen ist immer wieder so deutlich die Rede, auch letztendlich in dem, was wir aus dem 2. Korintherbrief gehört haben. Wir dürfen das wissen. Ich habe einen Wunsch, dass jeder nochmal entweder gestärkt oder aufs Neue, der heute nach der Versammlung die Tür verlässt, das weiß, spürt und sich zu 100% geborgen fühlt, ich habe die Gewissheit, bei Gott zu sein. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Wir können nur Gott preisen und loben. So viele Menschen, die auf der Suche sind, auch jeden Menschen hat Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und viele, die in philosophischen Gedanken versuchen, voranzukommen, und all diese Gedanken, ob man sich mit Kant oder wem auch immer beschäftigt, können nicht die letzte Frage beantworten. Und welch ein Reichtum, liebe Geschwister, wenn wir zum Beispiel mit den Worten König Davids beten können, mit dem bekannten Psalmwort: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Unten unterwegs, oben zu Hause, ein Leben nicht mit Ewigkeitsperspektive, da korrigiere ich mich, mit Ewigkeitszusage. Lobpreis und Ehre dem, der immer war, ist und wiederkommen wird. Amen. Amen.